Vater im Himmel, ich danke dir für Christina. Ich danke dir für ihre Art und für ihre Begabungen und für ihre Talente, Vater. Ich danke dir für die Art, mit der sie diese Gemeinde würzt und prägt, Vater. Und ich bitte jetzt um deinen Frieden, um deinen Segen, um deine Vollmacht, Vater. Und für uns, die wir zuhören, um wirklich gespitzte, wache Ohren, Vater, dass wir es richtig hören. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Dankeschön. Ja, heute darf ich mal predigen und da freue ich mich. Ich dürfte sicherlich auch öfters predigen, aber ich will damit nicht sagen, dass das ich nur darf, sondern es ist mir ein Vorrecht und ich freue mich einfach drauf. Ja, so was uns so aktuell, was wir viel mitbekommen haben, so in Nachrichten und was uns auch in Dresden so bewegt, war jetzt so ja Mitte Februar, der 70. Jahrestag der Zerstörung Dresdens. Und wenn man die richtigen Fernsehsender guckt und so, dann sieht man auch ganz viele Berichte drüber, so ja, was so geschichtlich passiert ist, auch vor 70 Jahren. Das geht jetzt weiter, so die letzten Züge des Zweiten Weltkrieges, wo es Reportagen drüber gibt, bis hin zum Ende des Weltkrieges vor 70 Jahren am 8. Mai. Und es ist irgendwie so eine spannende Zeit für uns Deutsche auch, da vieles wieder fast mitzuerleben, würde ich sagen, oder auch ja, nachzuvollziehen. Also mich bewegt es jedes Mal sehr stark. Und wir kommen auch im Zuge des Zweiten Weltkrieges nicht umhin, uns auch mit dem Thema Juden und Juden zu beschäftigen und auch mit dem Thema Israel zu beschäftigen. Und ich habe so gemerkt, es ist schon auch ein Thema für uns Deutsche, aber es ist auch ein Thema für uns als Christen, als Gemeinde. Und es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen darauf, wenn man es über Israel und Juden, also es sind ja zwei ähnliche Themen, die aber irgendwie doch eben stark zusammengehören, wenn man drüber redet. Und sowohl in Deutschland als auch in den Gemeinden im Leib Christi, dass sehr unterschiedliche Empfindungen da sind von einer gewissen Unsicherheit, was denke ich darüber, wie rede ich darüber und was ist meine Einstellung. Ja, manchmal besteht auch einfach gar kein Anknüpfungspunkt, keine Berührungspunkte. Es gibt welche, die das Thema irgendwann nervig finden. Es gibt auch direkte Ablehnung und es gibt auch sehr starke Fokussierung, also eine ganze Bandbreite. Und deswegen dachte ich heute auch, das ist einfach wichtig, dass wir uns mit diesem Thema heute mal auseinandersetzen, zumindest einen Teil davon einfach mal besprechen und in die Bibel schauen, auch was sagt die Bibel zu diesem Thema, zum Thema Israel. Und wir wollen einfach Fragen heute nachgehen, wie geht es uns als Gemeinde das Thema Israel an? Man spricht ja auch von Israel als unseren Eltern, Bruder, wie kommt es dazu und was kann Israel, das von Gott erwählte Volk, uns sagen und auch hat Israel heute noch eine Bedeutung für uns? Ich bin mir sicher, dass ich auch nur in einer halben Stunde sicherlich auch nicht alles komplett und bis erschöpfend besprechen kann mit euch, aber es soll einfach mal eine Grundlage sein oder ein Punkt einfach mal. Genau. Wenn, um zu verstehen, wozu Gott sich ein Volk berufen hat, müssen wir an den Anfang der biblischen Geschichte zurückgehen. Gott hat uns Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Er sehnt sich zutiefst nach einer Beziehung mit den Menschen und er tut es auch heute noch. Also Gott ist ein Beziehungsmensch, der mit uns reden möchte, der ja, Kommunikation pflegen will, der einfach Zeit mit uns verbringen möchte. Und diese innige Liebesbeziehung zwischen Gott und Adam und Eva wurde im Paradies dann durch den Sündenfall unterbrochen. Ja, es kam Sünde dazwischen, wie wir das schon gelesen haben. Und auch da finden sich schon Hinweise, dass Gott einen Erlöser schenken will. Also er hatte sofort eine Idee, wie er die Beziehung wiederherstellen kann. Und also, wie ihr ja wisst, Eva hat von der Frucht gegessen und die Schlange hat sie dazu ja verführt. Und Gott sagt zu der Schlange, das ist so auch gesehen als die Form des Satans: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und er wird dir den Kopf zermalmen. Steht in 1. Mose 3, Vers 15. Und Gott beginnt von da an auf das Kommen des Messias, seines Sohnes Jesus, vorzubereiten. Also das ist schon sofort, haben sie sich ausgemacht, Gott und Jesus im Himmel. Mensch, du gehst und erlöst die Welt. Und Jesus hat gesagt, ja, das mache ich. Also so stelle ich mir das halt vor. Ja. Und wie wir ja auch wissen von dem Sündenfall, von der Schöpfung, man kann das jetzt nicht genau, es gibt schon auch klare Aussagen, vor wie vielen Jahren das war, ob das so gewesen ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall Fakt, ist, dass ja doch mehrere tausend Jahre mindestens vergangen sind, bis dann Jesus endgültig auf die Erde gekommen ist. Und da könnten wir ja auch denken, Mensch, hätte Jesus nicht gleich kommen können. Sofort, zack, bumm, Sünde, die Adam und Eva sind aus dem Garten Eden rausgeschmissen worden. Jetzt ist gleich Jesus gekommen und hat sie erlöst. Aber Gott hat andere Gedanken, hat andere Wege. Er schweigt aber nicht über mehrere tausend Jahre und lässt die Menschheit mal so zappeln, sondern er hat einen ganz gewissen Plan verfolgt. Und er hat das Kommen des Messias vorbereitet, indem er sich ein Volk auserwählt hat. Er wollte sich ein Volk nehmen, dass er der Menschheit zeigen kann, wie er ist und in dem auch sein Sohn hineingeboren werden kann. Er hat eine Botschaft für die Welt durch das Volk Israel und er will auch, dass Jesus in eine Familie hineinkommt, in ein Land, in einen bestimmte Nationalität. Also ich glaube, das hat sich Gott echt genau überlegt, wie er das macht. Und es ist kein Zufall gewesen. Wir lesen in 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3, falls das jemand mitverfolgen möchte. Heute gibt es übrigens einiges an Bibelstellen. Ich hoffe, ihr seht mir danach. Aber ich denke, in der Predigt kann man schon auch mal die Bibel zitieren, ne? Da steht, der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder erkennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Ja, das ist doch eine tolle Zusage, oder? Wollt ihr auch, dass die Menschen um euch herum gesegnet werden? Dann bleibt an Gott dran. Abraham lebte in einer damaligen Hochkultur, also in einer sehr guten Zivilisation in Ur. Und ja, Ur war ein bedeutender Hafen im Zweistromland, also im heutigen Irak, und verfügte über festgemauerte Häuser, was damals noch nicht überall auf der Welt so war. Sie hatten Tempel, Hafenanlagen und verschiedene technische Neuerungen erfunden, also wohl für die damalige Zeit vor 3000 Jahren ungefähr, ein richtig guter Ort, wo man leben konnte. 3000, ich glaube mehr waren es, 4000 um die 3000 Jahre war König David, so. Also das ist schon noch ein bisschen länger her. Und Gott rief ihn da heraus, Abraham sollte seine Welt verlassen und an einen unbekannten Ort ziehen. Vielleicht musste er einen guten Job aufgeben, vielleicht musste er sich seiner Familie erklären, warum er sowas Irres tut. Heutzutage ist es ja auch immer noch so, aber ich glaube nicht mehr in dem Maße, wie es damals war, diese Familien, Verbindungen und festen Sippenverpflichtungen auch, dass da dann jemand einfach seine Sachen packt und in die Welt zieht, das war, vermute ich mal, einfach echt ein Skandal. Und Er musste vielleicht auch ein schönes Zuhause aufgeben. Und wir wissen es nicht, wir wissen es jedenfalls nicht. Da steht auch nicht so viel in der Bibel drüber. Jedenfalls war er gehorsam und vertraute Gott und machte sich auf ins Unbekannte. Das Ziel der Reise war das Land Kanaan, das heutige Israel. Und dort lebte er als Fremdling. Gott sprach weiter mit ihm und er gab ihm Verheißungen, dass er ein großes Volk werden wird. Wer die Geschichte kennt, der weiß, dass es auch nicht so einfach war. Also wenn du die Verheißung hast, ein großes Volk zu werden und die Frau ist unfruchtbar, da kannst du, ja, der hat so manche Jahre damit verbracht, zu verzweifeln. Und sie mussten sehr lange darauf warten, dass sie einen Sohn bekamen. Und als dieser Sohn dann da war, dann bekam Abraham von Gott den Auftrag, ihn zu opfern. Also, das kann ja nur jetzt wirklich nicht sein, oder? Gott sagt hier, ich mache aus dir ein großes Volk. Und dann dauert es schon so lange, bis endlich dieser Nachkomme kommt und dann soll er ihn opfern. Und Menschenopfer war in Abrahams Zeit nichts Ungewöhnliches. Also heute ist es ja, also ganz, es geht ja gar nicht. Und damals war das aber in den Völkern, das war nichts Ungewöhnliches, dass Menschen zugunsten eines Gottes geopfert wurden. Und Abraham war bereit, Gottes Willen zu tun. Stellt euch das vor. Kurz bevor er ihn opferte, rief Gott, stopp. Und anstelle dessen gab er ihnen einen Widder. Ein Hinweis auch da schon auf Jesus. Gott gibt für uns jemand, der an unsere Stelle die Schuld tragen soll und wird. Und warum hat Gott Abraham erwählt? Auch da finden wir Informationen. Also es war auf jeden Fall nicht wegen seiner Größe oder seinem Einfluss, dann hätte er vielleicht ja besser den König von Ur erwählen können. Es war auch nicht, weil er so gottesfürchtig war. Da hätte er ja auch den Melchisedek erwählen können, der da früher der Herr von Kanaan war oder von in Jerusalem wohnte. Also ein ganz angesehener Mann, der auch da in der Bibel erwähnt wird. Er hat ihn erwählt, weil er so viel Glauben hatte und ihm so gehorsam war. Und so wurde er zum Stammvater für das Volk Israel. Genauso wie wir viel aus dem Leben Abrahams lernen können, können wir auch viel aus der Geschichte der Propheten Israels lernen. Also da könnten wir jetzt viele, viele Predigten drüber halten und ich könnte noch lange, lange drüber reden, über die ganzen Begegnungen, die mit Gott die verschiedenen Männer gemacht haben, wie zum Beispiel Mose, Josua, David und die Propheten und so weiter und so fort. Also die Geschichte, die ist geprägt durch Begegnungen mit Gott, durch ein Auf und Ab. Und Gott gibt die Gebote und das Volk fällt von ihnen ab, schafft es nicht, sie zu erfüllen. Und Gott muss sie strafen oder konsequent für ihre Gottesferne kommen sie einfach in verschiedene Sachen hinein, die gefährlich sind, die sie leiden lassen. Und dann kehren sie wieder um und Gott redet wieder und das Volk hört erst und schafft es dann wieder nicht und fällt wieder ab. Und Gott sendet wieder ein Gericht und redet wieder und das Volk kehrt wieder um und lebt eine Weile im Segen und dann fällt es wieder ab, weil es einfach nicht zu schaffen ist, aus sich heraus eben diese Gebote und die Gott ja für uns gegeben hat, dass das Leben einfach gut läuft und wir gesegnet sein können, die von aus sich heraus zu halten. Und dennoch ist Gott immer wieder geduldig und vernichtet sie nicht. Und was lernen wir daraus? Gott ist ein heiliger Gott. Wir können uns ihm nur nähern, wenn wir frei von Schuld sind. Und das ist auch heute noch so. Wir können uns Gott nur nähern, wenn wir frei von Schuld sind. Und häufig ist es so, dass wir das gar nicht mehr so sehen. Ja, Gott, und come as you are. Und das ist auch richtig. Aber dennoch ist Gott heilig und kann Sünde oder Schuld nicht in seiner Gegenwart dulden. Und Gott hat gewisse Gebote den Menschen gesetzt, damit wir als Richtlinie haben, zu erkennen, was ist jetzt falsch und was ist richtig und wie können wir ein gottgefälliges Leben leben. Aber wir Menschen, wir schaffen es alle nicht, durch eigene Taten und durch eigenen Willen das alles so zu erfüllen, Was hast du das letzte Woche gepredigt, dass es so einen Rabbiner gab, der gesagt hat, wenn es einen Menschen gibt, der das an einem Tag alles schafft, alle Gebote zu halten, dass dann der Messias kommt. Und einfach um auszudrücken, dass es eigentlich nicht machbar ist, auch nicht an einen einzigen Tag so zu leben, so völlig ohne Sünde. Und Gott will uns einfach zeigen, hey, ihr braucht die Hilfe. Ihr braucht Hilfe von mir. Ihr schafft es von alleine einfach nicht. Und was ist das eigentlich für eine Aussage? Das ist eigentlich die Aussage, die uns zum Evangelium hinführt, dass wir einfach Gnade brauchen und die Gnade nur geschenkt bekommen können und uns nicht verdienen können, diese Sündlosigkeit. Ja, das ist im Grunde ein Stück von der Quintessenz von der Botschaft, die Gott uns auch im ganzen Alten Testament vermittelt. Und Gott hat Israel und seine Geschichte gebraucht, um Israel und auch die ganze Menschheit auf Jesus vorzubereiten. Alles das, was gelaufen ist vorher, war im Grunde auch eine Vorbereitung auf das Kommen von Jesus und wird mit dem Kommen von Jesus erfüllt. Und es war total wichtig, damit die Menschheit versteht, was Jesus eigentlich tut und getan hat. Und das Alte Testament ist eine Vorbereitung auf das, was wir im Neuen Testament lesen dürfen. Man kann die zwei Teile schlecht voneinander trennen. Man kann das zwar sagen, okay, das war vor dem neuen Bund sozusagen und dann ab Jesus dann der zweite Teil, aber es baut aufeinander auf. Und deswegen ist es einfach wichtig, auch die Bibel als Gesamtes zu sehen. Und auch heute noch, auch wenn wir im neuen Bund mit Jesus leben, können wir total viel aus dem Alten Testament lernen. Es ist nicht so, dass das jetzt auf einmal wertlos geworden ist. Und wir lernen auch ganz viel über den Kontext, in den Jesus hineingeboren wurde. Ja, Israel war im Grunde das Heimatvolk von Jesus. Und es ist irgendwo wie die Familie, die Gott vorbereitet hat und in die Gott dann Jesus hineingesetzt hat. Jesus ist in Bethlehem geboren, das liegt im Land Kanaan, kann man es nennen. Ja, Judäa ist es eigentlich, Land vom Stamm Benjamin ist es dort, dieses ganze Gebiet einfach. Und es gehört zu dem heutigen, auch das, was wir unter Israel verstehen. Jesus war als Mensch und ist es auch noch, er ist ein Jude. Er wurde als Kind beschnitten, er wurde in den Geboten erzogen, ging zum Religionsunterricht, so wie halt jeder Knabe in seiner Zeit das so halt erlebte, wie er erzogen wurde. Er feierte die jüdischen Feste, er hat noch nicht Ostern gefeiert, ne? Kannte den Tempeldienst und er hat die ganzen Opferbestimmungen gekannt. Er kannte die ganzen jüdischen Traditionen und die ganze Denkart. Da wurde er hineingeboren in das, in dem lebt er. Ich als Teenie habe mich oft gewundert, warum das Neue Testament mit einem Stammbaum beginnt und habe immer gedacht, naja, dann tust du es halt mal schnell runterlesen, dann kannst du wieder was in deinem Bibelleseplan abhaken, hast es wieder ein Kapitel geschafft. Und mir als fehlt so ein bisschen da der Bezug dazu. Aber im jüdischen Verständnis sind solche Stammbäume total wichtig. Und es zeigt hier auch, Jesus ist ein Jude, er stammt tatsächlich von David ab, wie es verheißen war. Wir singen ja auch zu Weihnachten das Lied, es ist ein Ros entsprungen. Und der Stammbaum ist auch das Bindeglied und der Beweis, dass Jesus der Verheißene war, der von dem auch im Alten Testament immer wieder geschrieben ist, von diesem Messias. Und wir beten den König der Juden an. Und das stand ja auch am Kreuz, wenn auch das sicher ironisch und spöttisch gemeint war, stand ja auch, dass Jesus der König der Juden ist. Und das Neue Testament wurde überwiegend von Juden auch geschrieben. Also Matthäus heißt im Jüdischen eigentlich Matthajahu und Johannes Johanan und Paulus hatte ja den Namen Saulus erst und hieß Saul und Petrus wissen wir ja sowieso. Und es wird auch vermutet, dass der dass Lukas ein Jude war, weil er sehr, ach, dieses Kapitel sehr geschrieben ist, so mit all dem jüdischen Denken und dem Verständnis, was für die Zeit so typisch war. Ja, aber warum, trotz der vielen Hinweise, hat Israel Jesus dann nicht als ihren Messias erkannt? Und wir können da eine Antwort finden, wenn wir ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus anschauen, ein Gespräch mit den Jüngern. Und das finden wir in Matthäus 16, Vers 16, 17 und 20. Und da sagt er, und für wen haltet ihr mich? Fragt Jesus seine Jünger. Da antwortete Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ja, das hatte er so, nach 3 Jahren kam ihm diese Erkenntnis, die, mit der er 3 Jahre ganz eng mit Jesus gelebt hat. Keine Ahnung, ich stelle mir das vor, dass sie zusammen am Fluss ihre Unterwäsche gewaschen haben, dass sie zusammen gegessen haben, dass sie ja zusammen geschnarcht haben und auf der Wanderung waren und ja einfach Leben geteilt haben. So nah wie ja keiner von uns so mit Jesus unterwegs war in seiner ganzen Person. Und was sagt Jesus? Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn des Jona. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Und darauf verbot er seinen Jüngern streng, den Leuten zu sagen, dass er der Christus sei. Also es war trotz der langen Zeit mit Jesus zusammen doch was ganz Besonderes, dass Jesus, dass Petrus diesen Gedanken hatte, das ist der Messias, dass er da drauf gekommen ist. Und das sagt ja Jesus auch, dass er sich da glücklich schätzen kann, dass Gott ihm diese Erkenntnis gegeben hat. Also es muss wohl nicht so leicht gewesen sein, den Messias wirklich zu erkennen. Und eigentlich finden wir es eigentlich sehr komisch, dass Jesus den Jüngern verbietet, darüber zu reden, wer er ist. Eigentlich könnte er doch froh sein. Jesus als Messias musste für die Mehrheit aber verborgen bleiben. Deshalb hat er auch immer in Gleichnissen gesprochen und deren wahren Inhalt viele aus dem Volk nicht verstanden haben. Wenn das Volk ihn aber erkannt hätte, könnt ihr euch vorstellen, dass sie ihn dann gekreuzigt hätten. Also so im Nachhinein, wenn sie ihn erkannt hätten als Messias, dann hätten sie ihn wahrscheinlich alles getan, um zu verhindern, dass er gekreuzigt wird. Aber letztlich, Gott weiß es, es musste einfach passieren, dass Jesus gekreuzigt wird, weil er erst dann die Schuld der Welt tragen kann und für das jüdische Volk, aber auch für die ganze Welt, wie es auch von Abraham gesagt wird, dass er und seine Nachkommen ein Segen sein werden für die ganze Welt. Und bevor das geschehen konnte, das musste vorher erst geschehen, bevor sie ihn als Messias erkennen. Und das Volk Israel hätte eigentlich das Potenzial gehabt durch ihre Geschichte, dass eine Mehrheit Jesus damals schon erkannt hätte, wenn sie wirklich diesen Zusammenhang erkannt hätten zwischen dem Alten Testament, dem Ganzen und dem, was sie dann da gesehen haben. Aber es war nicht Gottes Plan und sein Wille. Das jüdische Volk hat dafür in den letzten Hunderten und 2000 Jahren ja sehr viel gelitten, dass sie als Christusmörder vor der ganzen Welt dastanden, dass sie sich so beschimpfen lassen mussten. Sie wurden verfolgt, sie wurden fast ausgerottet. Und für uns ist es aber dieser Umstand, dass sie Jesus nicht erkannt haben, eigentlich das, weshalb wir hier sein dürfen, dass wir mit Gott wieder in Verbindung treten dürfen. Dass Jesus den Weg bis zu Ende gehen konnte. Und dafür können wir wirklich dankbar sein. Durch die Geschichte Israels haben wir Gott kennengelernt. Und Israel hat uns Jesus gegeben. Durch Israel konnte Gott das Erlösungswerk für uns tun. Und Israel hat uns auch das Wort Gottes geschenkt, die Bibel. Natürlich inspiriert von Gott, aber es musste ja auch Leute geben, die das dann auch aufschreiben. Und dafür sollten wir wirklich auch dem Volk Israel dankbar sein. Ja, so weit, so gut. Man könnte jetzt auch sagen, ja, Job erledigt, Sache getan, was geht uns der Rest an? Aber Gott tickt anders. Er beruft nicht Menschen oder Völker, um sie als Werkzeug zu benutzen. Ja, Gott nutzt uns auch, will uns als Werkzeug benutzen, aber er hat immer zuerst wirklich den Menschen vor Augen. Und er ist niemand, der dann ja, jemanden gebraucht und dann beiseite legt. So tickt Gott einfach nicht. Und viele fragen sich dann, war es das jetzt mit Israel? Wozu sollen wir uns heute noch mit Israel beschäftigen? Und wir wissen aber, dass Gott sein Wesen nicht ändert. Und das steht auch in der Bibel. Gott, Jesus und der Heilige Geist sind ja eins. Und in Hebräer 13, Vers 8 lesen wir, Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Also das auch, was er gesagt hat, das hat Bestand. Und wenn er Israel berufen hat, dann ist es nicht irgendwann überfällig, weil Job erledigt oder so. Das macht er auch mit dir nicht. Er gibt dir keinen Auftrag und wenn du dann deinen Job erledigt hast, bist du nicht mehr wichtig für ihn. Du bist immer wichtig für ihn. Und Israel ist immer wichtig für ihn. Und es entspricht einfach Gottes Art nicht, jemand zu benutzen und dann achtlos wegzulegen. Und das gilt auch für Israel. Und auch der Paulus hat sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Wir lesen in Römer 11, da lese ich jetzt mal einiges vor. Aus dem Vers 1, da schreibt er, ich frage jetzt, will Gott von seinem Volk nichts mehr wissen? Davon kann keine Rede sein. Wie könnte Gott sein Volk, das es sich einmal erwählt hat, einfach aufgeben? Vers 5 geht's weiter. In seiner Barmherzigkeit hat Gott einen Teil des Volkes Israels auserwählt und gerettet. Vers 7. Israel hat nicht erreicht, worum es sich mit aller Kraft bemühte. Das wurde nur einem kleinen, von Gott auserwählten Teil des Volkes geschenkt. Alle übrigen aber sind verhärtet und taub für Gottes Botschaft. Paulus meint mit diesem Überrest die, die Jesus schon als Messias erkannt haben. Aber die Mehrzahl, die hat ihn noch nicht erkannt. Aber was unterscheidet denn Israel jetzt von den anderen Ländern? Es gibt doch da auch eine Minderheit, die Jesus kennt, und eine Mehrheit, die ihn nicht kennt. Aber also was gibt es da noch irgendwas anderes Besonderes? In Römer lesen wir weiter in Vers 11. War es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, weil er sich endgültig von ihm abwenden wollte? Nie und nimmer, weil das Volk Gottes die rettende Botschaft abgelehnt hat, wurde der Weg bereitet, um den übrigen Völkern diese Botschaft zu bringen. Ihrem Beispiel sollte Israel nun nacheifern. Bedenken wir aber, welchen Segen schon die ablehnende Haltung und die Schuld Israels allen anderen Völkern brachte. Wie groß wird erst der Segen sein, wenn das ganze Israel für Christus gewonnen ist. Gott hat Israel nicht fallen gelassen. Sein Bund gilt noch immer. Und weil Israel die rettende Botschaft nicht angenommen hat, konnten sich die übrigen Völker das erfahren. Und es ist ein großer Segen für uns gewesen. Und Paulus spürt, dass es noch ein größerer Segen sein wird, wenn Juden Jesus erkennen. In der Tat gibt es auch heute schon einige jüdische Bibellehrer oder Prediger, die Jesus kennen und deren Bibelauslegung auf eine ganz besondere Weise tiefgründig ist, weil sie einfach diesen jüdischen Kontext noch besser verstehen als wir. Und ich bin immer so ein bisschen erstaunt, wenn ich das dann sowas höre, was eigentlich hinter manchen Sachen steckt. Mir ist so in der Vorbereitung noch das Thema Abendmahl eingefallen. Wir feiern das Abendmahl als schöne Geste, auch gemeinsam wirklich an Jesus zu denken. Und was steht aber dahinter? Also Jesus hat ja das nicht einfach nur als Ritual für uns geschaffen, in dem Sinn, dass wir auch immer schön dann dran denken können an ihn und was er für uns tut. Und er irgendwann in Ewigkeit wird es gemeinsam tun können mit ihm. Sondern er hat ja das Passafest gefeiert. Und das Passafest, was eben zu der Zeit, wo wir jetzt Ostern feiern, ist, da denken ja die Juden, das Volk Israel, an die Errettung aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und die Matzen, die sie da essen in diesem Ritual, die essen, schlachten ein Lamm. Und da denken sie dran, dass eben der Todesengel an den Häusern vorbeigezogen ist und sie verschont hat. Und dann essen sie Matzen, also das ist so ein dünnes, flaches Brot, ungesäuertes Brot. Über den Geschmack kann man sich streiten, aber das gehört irgendwo dazu. Und das symbolisiert den Erlöser, die Erlösung. Also wenn sie dann diese Matzen brechen, wie das in dem Ritual vorkommt, dann brechen sie eigentlich Jesus. Und Jesus hat gesagt, guckt, ich bin diese Matze. Ich bin derjenige, den ihr eben dahin gebt, der geschlagen wird und so. Ne? Und so nutzt Jesus auch diesen jüdischen Hintergrund, den er hat, um einfach das auch aufzudecken. Und in Römer 11 geht es dann weiter, damit ihr nicht auf die Juden herabseht, Vers 25, wer da mitlesen will. Liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Jesus gefunden hat. Danach wird ganz Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift heißt. Aus Jerusalem wird der Retter kommen. Er wird die Nachkommen Jakobs von ihren gottlosen Leben befreien. Und das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen schließe. Ich werde ihnen ihre Sünden vergeben. Gott hält seine Zusagen und er wird ihre Vorfahren, und weil er ihre Vorfahren erwählt hat, bleiben sie sein geliebtes Volk. Und diese Stelle spricht von der Endzeit. Und laut Paulus gibt es einen gewissen Zeitpunkt, wir wissen auch nicht wann, da sagt Gott, okay, jetzt ist die Vollzahl, es sind genug Menschen, genug Menschen hatten jetzt die Möglichkeit, das Wort Gottes zu hören und haben sich zu mir gewendet. Jetzt wende ich mich wieder verstärkt Israel zu. Und es wird vorhergesagt, dass nochmal viele Juden Jesus erkennen werden. Und ihnen gilt dann die gleiche Gnade wie uns natürlich. Und wenn man so auf Israel schaut, wenn man es ein bisschen beliest und so, dann scheint es so zu sein, dass auch diese Zeit langsam beginnt. Es entstehen in Israel seit den 60er Jahren immer mehr Gemeinden, wo jesusgläubige Juden drin sind, die von eben sich zu Jesus bekehrt haben. Früher hat man Judenchristen gesagt, heute redet man häufig von messianischen Juden. Und sie leugnen ihre jüdische Herkunft nicht. Sie sind vollen Bewusstseins Juden und erkennen aber, dass sie jetzt erst irgendwie wahre Juden geworden sind, die eben Jesus auch erkannt haben. Das, was eben ganze Zeit im Alten Testament angekündigt wurde, dass sie es jetzt eben erst wirklich erfasst haben, dass Jesus der jüdische Messias ist, der zu ihnen gekommen ist. Und es ist aber natürlich noch eine Minderheit, genau wie eigentlich bei uns auch eine Minderheit ist, die in Kirchen und Gemeinden wirklich gehen. Ne? Und Jesus sprach schon davon, dass sich das Volk zu ihm wendet. Er hat es auch vorausgesehen. In Matthäus 23, Vers 39 steht, Jesus, ich sage euch, ihr werdet mich erst dann wiedersehen, wenn ihr rufen werdet, gelobt sei der im Namen des Herrn zu uns kommt. Und im Jüdischen gibt es so eine Begrüßung. Ich habe mir sagen lassen, dass das auch noch wie so ein herzlich Willkommen heißt. Baruch Haba, also es ist eigentlich gepriesen sei, der da kommt. Und Jesus sagt, ich komme wieder, wenn ihr mich wirklich willkommen heißt. So wie wir manchmal auch beten, sei willkommen, Heiliger Geist, wir laden dich ein, wünscht sich Jesus, dass Israel sagt, herzlich willkommen, Heiliger Jesus, du unser Messias. Und Jesus wird diese Einladung nicht ausschlagen. Ja, was heißt es jetzt so für uns? Ich möchte es einfach nochmal zusammenfassen, weil ich glaube, es waren jetzt sehr viele Gedanken, die vielleicht auch für manche neu waren und ja, viele Fragen auch aufwerfen. Ich würde es einfach nochmal zusammenfassen. Gott hat Israel erwählt zu einem bestimmten Zweck, um sich der Welt zu offenbaren. Und alles Geschehen an Jesus, seinen Tempeldienst, seine Opferverordnungen deuten auf das Kommen und Sterben Jesu hin. Gottes Weg mit Israel lehrt uns, dass wir ohne Hilfe des Heiligen Geistes nicht gerecht werden können, ohne Jesus gerecht werden können. Jesus ist der König von Juda und Gott hat sein Volk Israel nicht verworfen und er hat noch einen Plan mit seinem Volk. Und die Tatsache, dass die Israel als Volk noch oder wieder trotz aller Verfolgung über die Jahrhunderte existiert und in seinem versprochenen Land lebt, das ist eigentlich ein Wunder. Und es sollte oft verhindert werden. Also wenn wir an den Holocaust denken, wenn wir an die Verfolgungen im Mittelalter denken, an die ganzen Kriege, müsste dieses Volk schon längst ausgerottet sein, wenn man das so sich überlegt. Und sie wissen auch um den Plan Gottes, dass Jesus zu seinem Volk dorthin wiederkehrt, also die Mächte, die das verhindern wollten. Und das ist ein Grund für uns, auch für Israel zu beten, zu ihm zu stehen und es zu trösten, weil wir wissen, Jesus kehrt dorthin zurück. Und es ist letztlich auch eine Verheißung, wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Das ist biblisch. Also Gott sagt, wenn ihr Israel segnet, dann werde ich euch segnen auch. Und wir sind ein Teil dieser Familie, der Familie Gottes. Also wir gehören durch Jesus zu der Familie, zu dem auserwählten Volk. Das sieht jetzt nicht so aus, dass wir in der Praxis, dass wir jetzt Juden werden müssen oder irgendwelche jüdischen Feste feiern müssen. Das ist überhaupt nicht, dass es in der Bibel so steht. Wenn das jemand macht, kann er das auch gerne tun. Und es steckt auch viel Bedeutung dahinter. Und mir selber gibt es auch viel, diese Feste eben nachzuvollziehen. Aber wichtig ist einfach, dass wir unsere Einstellung überdenken zu Israel. Es ist ein Aspekt. Es gibt viele andere Aspekte, die Gott uns noch aufs Herz legen will. Und unser wichtigstes Ziel ist einfach, und das, was Gott von uns will, ist einfach, dass wir am Herzen Gottes sind und das tun, was er von uns will und dort ein Segen sind, wo er uns hinhaben will. Sei es, dass wir für Israel beten, sei es auch, dass wir heute Nachmittag mit Flüchtlingen Kaffee trinken. Auch ich denke, dass das einfach am Herzen Gottes liegt, genauso wie er unsere Herzen in Bezug auf Israel einfach bewegen will. Ich habe auch, also Gott will einfach, dass wir für Israel beten, dass wir unsere Haltung Israel gegenüber überprüfen. Haben wir noch so insgeheim so eine Haltung wie, ach na, die spielen keine Bedeutung mehr. Oder ist es uns ein wirkliches Anliegen, auch diesen älteren Bruder zu segnen? Wer es möglich machen kann, kann ja auch mal hinfahren. Das ist nochmal ein besonderes Erlebnis, einfach dort vor Ort zu sein. Und ich habe auch gemerkt, dass es mit mir was macht in Bezug auf die umliegenden Völker. Wenn wir Israel lieben und unterstützen, heißt es nicht, dass wir dann die Feinde Israels oder die Israel bekriegen, deswegen hassen sollen oder so. Ne? Auf gar keinen Fall. Ich glaube, Gott will unser Herz zu allen Menschen hinbewegen, auch zu denen, die zu den Arabern. Und auch da gibt es viele, die leiden und die Liebe Gottes brauchen und auch christliche Araber, die in Israel oder in den palästinensischen Gebieten leben und verfolgt werden und arm dran sind und um ihr Leben bangen müssen. Ach, da will Gott unser Herz einfach bewegen. Es gehört irgendwie mit dazu, denke ich. Wir sollen Israel lieben, um Gottes Willen. Nicht, weil wir vielleicht die Politik so toll finden, das muss auch niemand, das habe ich heute auch nicht gesagt. So. Also man kann gut heißen, man kann schlecht heißen, wir sollen Israel einfach lieben und fürs Beten, weil es auf Gottes Herzen liegt und weil Gott eine Verheißung für sie hat. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert oder euch verwirrt. es war mir halt einfach wichtig, das heute mal so zu sagen. Genau. Und damit bin ich auch schon am Ende. Und mein Mann wird bestimmt alles klären, was noch offen ist.